Willkommen zurück in Friedrich Weinrebs Buch Gedanken über Tod und Leben, Untertitel Das ganze Leben. Jetzt geht es mit dem Garten weiter. Garten bedeutet sowohl im Hebräischen wie in vielen anderen Sprachen hüten, behüten. Eden bedeutet sich wohlfühlen, Lust und Freude empfinden. Es will sagen, behüte diese Welt der Freude. Weil nur der Durchbruch aus dem lähmenden Gesetzmäßigen die Freude und die Lust, das sich Wohlbefinden bringt. Es ist die Liebe, welche dort regiert. Behüte den Garten, so heißt es in der Überlieferung, vor dem Einbrechen von Chaya. Und das bedeutet den Einbruch der rational handelnden Schlange. Das Tier, das wilde Tier, das nur kausal denken kann. Es wird den Garten zerstören. Beschütze diese Welt, so wie du dir vorstellen kannst, die geliebte Frau zu beschützen. Der Hebräer Israel ist das Männliche, die Welt das Weibliche. Ein Wort für Volk, auch für die Völker der Welt, ist im Hebräischen Goy. Genauso geschrieben wie ein Wort für den Körper, Gvi. Der Hebräer, in der Entsprechung im Menschen, in jedem Menschen dieser Welt, ist die jenseitige Seite seines irdischen Lebens. Die Völker, in der Entsprechung im Menschen, ist, also auch schon sprachlich, durch das Wort bedingt, sein Körper, seine Erscheinung hier. Sieh also zu, dass das, was du aus Liebe schätztest, was du so gerne beschenkst, überraschen möchtest, nicht nur vom nur kausal Handelnden, kaufmännisch gescheit Handelnden angegriffen, angetastet wird. Die Schlange sucht die Frau, das Rationale sucht die Welt des Erscheinenden, denn dort nur kann es überzeugen. Und wenn die Frau überzeugt wird, ist es eine fast logische Konsequenz, dass der Mann dann ohne weitere Überlegung auch von der Frucht des Baumes nimmt, von der Gott sagt, alles, aber auch alles schenke ich dir, nur mir zuliebe, einfach aus Liebe, ohne dass ich dir den Beweis dafür gebe, die Frucht dieses einen Baumes nur, nimm nicht. Denn es könnte dir bewiesen werden, dass gerade das Essen dieser Frucht dich von mir lösen wird und du das Gefühl bekommst, du könntest ohne mich, ohne diese Beziehung zu mir, die Welt bewältigen. Aber es handelt sich nicht um das Beherrschen der Welt, in dem Beziehungslosigkeit entsteht. Diese Welt habe ich doch gemacht, nach diesen 974 elenden Welterfahrungen, damit Beziehung sein kann, damit nicht immer wieder gefragt wird, warum, sondern die Antwort schon in der Beziehung liegt. Nur die Beziehung, nur Liebe ist die Essenz des Lebens. Wenn sie nicht da ist, erfährst du das Phänomen des Todes. Das gescheite, richtige, kausale Denken, stammend aus der Welt des Erscheinenden, wird dir die unentrinnbare Überzeugung vom Tod bringen. Das kausale, richtige Denken aber, stammend aus der Beziehung in der Liebe, wirst du erst dann schon erfahren. Zerreiße diese Beziehung nicht, trenne nicht das Leben in zwei verschiedene Teile, durchschneide nicht die Verbindung in den Wurzeln der beiden Bäume in der Mitte, im Kern und Wesen dieses Gartens. So könnte man anhand von den vielen Geschichten der Überlieferung die Stimme Gottes in jedem Menschen umschreiben. Das Tun der Frau bestimmt das Handeln des Mannes. Das Körperliche, das Erscheinende hat das Primat. Gott macht diese Welt bis ins Letzte, bis zum starren Konkreten, weil er hofft, die Liebe werde sogar bis dorthin und von dort her durchbrechen. Denn Liebe ist gewaltig, ist fürchterlich, ist stark wie der Tod, und die Eifersucht der Liebe ist schwer und hart wie das Scheol, wie die Unterwelt, heißt es im Hohelied 8, Vers 6. Nicht der Gedanke hat hier die Vorherrschaft. Das sieht nur so aus, wenn du dich nach dem Geheimnis dieser Welt nicht sehnst, weil du die Frau nicht achtest. Bedenke, Gott als Herr lässt diese Welt heranwachsen, weil Gott im Namen Elohim schon den Bestand dieser Welt durch seine Gesetze gewährleistet, aber erst der Regen, die Hinwendung vom Himmel her, lässt der Welt die Zuwendung zum Himmel, das Aufsteigen des Dunstes, des Ed, geschrieben in den jenseitigen Zahlen 1 und 4, hervorbringen. Der Mann zeigt seine Anwesenheit und seine Liebeserwartung. Erst aber, sobald die Frau sich meldet, fängt das Geschehen an. Die Beziehung wird entscheidend und deshalb ist das Tun der Welt, das Verhalten der weiblichen Seite für diese Welt zentral. Ist es nicht auch so, dass man alle Theorie schon schön und interessant findet, dass man aber doch nur das Konkrete als Erscheinendes erwartet? Man erachtet eine jenseitige Seligkeit schon ganz schön, man rechnet aber mit einer diesseitigen Auferstehung. Der Messias ist nicht ein braver Theologe oder Moralprediger. Der Messias ist ein konkreter Mensch, durch welchen die Welt eine andere wird. Er kommt von Gott, ist aber nicht jenseitig in der Weise, dass er sich nur in allgemeinen Stimmungen äußert. Er kommt von dort und ist hier. Er verbindet die beiden Seiten von Chaim vom Leben. Nach den 40 Jahren des Weges, dem Zehntel der 400 Jahre des Leides, kommt der Einzug in die andere Welt. Josua, hebräisch Jehoshua, führt den Menschen über diese zweite Grenze. Und dort ist der Garten Eden, dort wird die Liebe gehütet und dort ist dieses Hüten die Freude der Ehe von diesseits und jenseits. Die Verlobung ist übergegangen in die Ehe. Tod also, Mavet, und Tod, Met, bedeutet das Ende des Weges im vom Jenseits abgetrennten Diesseits. Der Tod führt erst aus der Gefangenschaft auf den Weg und dann durch den Weg zur Heimkehr in die Welt der Ehe. Hütet die Ehe, die Frau werde nicht so, dass sie zur Untreue kommt. Die Welt hat dort ihre Bestimmung, wenn sie dem Mann Gott verbunden ist. In der Entsprechung im Leben bedeutet das nicht nur die Heiligkeit, es ist auch das Wissen aus der vom Jenseits her bestimmten Beziehung, doch ebenfalls das Gefühl im Verhalten, dass das Zeiträumliche vom Jenseitigen im Menschen gelenkt wird. Ein Relativieren des auf dem Kausalen aufgebauten Denkens und Handelns. Die Frau schweige, sei zurückgezogen. Das gilt für das Weibliche in den verschiedenen Ebenen des menschlichen Lebens. Man kennt das Bild in der Vision, womit das Buch Ezechiel der Bibel anfängt. Ein Bild, welches in der Überlieferung die Merkava heißt. Merkava bedeutet Wagen. Es sagt schon aus, dass es um eine Bewegung geht. Gott sitzt auf seinem Thron und der Thron befindet sich auf dem Wagen. Das Sitzen Gottes bedeutet die Ruhe, der Wagen bedeutet das Bewegen. Dualität in eins gefasst. Sitzen, Joschef, hat als Stamm das Wort Schw, welches auch Stamm des Wortes Ruhen ist und des Wortes Schabbat, der Tag der Ruhe im Leben. 6 Tage Bewegung, Änderung, der 7. Tag Ruhe, Sitzen. Zurückkehren, Heimkehren hat den gleichen Stamm, Schw. Umkehr, Teshuvah, sagt das Gleiche aus. Umkehr ist somit Umkehr der Bewegung, des Weges zur Ruhe. Wie der Zyklus der Woche Bewegung und Ruhe hat, so die Vision Ezechiel vom Sitzen Gottes auf dem Thron und die Tatsache des Wagens. In dieser Vision wird auch von Wesen, Engel, könnte man auch sagen, welche Ophanim heißen, gesprochen. Engel, Malachim sind Boten. Aus dem Satzzusammenhang kann man schließen, ob man Malach, Einzahl von Malachim, mit Engel oder Bote übersetzen mag. Malacha bedeutet Arbeit. Entsprechend bewirken Engel hier das Wort Gottes. Die Wirkung, das Werk, sind die Engel. Sie sind die Verbindung der Welten, die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die Verbindung zwischen hier nicht Erscheinendem und hier Erscheinendem. Ophanim, Einzahl Ophan, bedeuten Räder. In der Entsprechung in unserem Leben bedeuten sie die Wendungen, welche in jedem Leben vorkommen. Sie enthalten auch die Wendung vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben. Es sind die Wendung von Tag und Nacht, von den Jahreszeiten, von den Erlebnissen, von den Lebensphasen. Das Rad dreht sich. Rad ist im Hebräischen auch Galgal, also, wie wir bei Gilgul schon gesehen haben, von Form zu Form. Auch Metamorphosen könnten wir unter diesem Begriff einordnen. Im Hebräischen ist Ophan auch die neue Situation, welche die Wendung hervorgerufen hat oder hervorrufen könnte. Es gibt in dieser Vision eine Sicht im Nicht-Konkreten näher der Fantasie als der sogenannten Wirklichkeit viele Ophanim. Sie sind den 4 Wesen um den Thron verbunden und mit ihnen erheben sie sich oder steigen ab, mit ihnen bewegen sie sich. Sie stehen auch auf der Erde oder sie sind weit über der Erde. Nun sagt man, wo sie die Erde, also das, was wir den Zeitfluss des Irdischen, die 400 nennen, berühren, ist die konkrete Situation des Lebens da. Es ist das Eingefangensein in diese Welt, es ist die Dualität. Das Rad, das das Leben im ganzen Umfang des Rades enthält, kennt das Leben jenseits dieser Berührung und kennt das Leben in der Berührung. Das Rad berührt nach unserer geometrischen Auffassung die Erde nur, in einem mathematischen Punkt. Die Berührung an sich hat also keine Dauer, die Dauer wäre mathematisch gleich Null. Das Leben wäre wie ein Traum, der in äußerst kurzer Dauer einen weiten Inhalt erleben lassen kann. So heißt es denn auch, die Dauer des Lebens sei wie eine Illusion. Das Leben umfasst den ganzen Umfang des Rades und unsere Dauer des Lebens ist der Berührungspunkt. Durch diese Berührung mit dem Irdischen kommt die Berührung mit dem Fließenden. Der Strom fließt an uns vorbei. Ein altes Bild stellt den Menschen in diesem Berührungspunkt als das Spiegelbild eines Baumes im Wasser dar. Dieses Spiegelbild ist eigentlich unwirklich. Das Leben des Menschen in dem kausalen Fluss der Zeit, im mechanisch sich darstellenden Zeitfluss, ist nicht sein eigentliches Leben. Dieses steht wie der Baum am Ufer des Flusses. Ist doch das Spiegelbild des Baumes nur ein Schattenentwurf in der Zeit des Irdischen. Doch ist dieses Bild im Wasser sehr wesentlich, denn nur dort verliert der Mensch die Sicht auf das Ganze des Lebens. Es ist die Berührung der Oberlippe des Menschen durch den Engel bei seiner Geburt. Eigentlich kennt der Mensch das ganze Leben, er kennt es aber nicht bewusst. In diesem Getrenntsein von der Fülle des Lebens kann er das Unmögliche tun. Er kann allen gegenteiligen Beweisen zum Trotz glauben. Er kann lieben und hoffen. Und dieser Berührungspunkt ist entscheidend für alles. Denn niemand, auch nicht die himmlischen Heerscharen, glauben, dass dies möglich sei. Und weil sie das Unmögliche doch mit Schrecken befürchten, haben sie die starke, destruktive Eifersucht. Gott erwartet, er hofft, dass der Mensch zu dieser Liebe umsonst, ohne reale Erwartung eines Erkanntwerdens, imstande ist. Weil Gott den Menschen in seinem Bild und Gleichnis macht, weil Gott im Menschen sein eigenes Spiegelbild, seinen eigenen Schatten im Fließen der Zeit erkennt. Wenn der Mensch zu all dem imstande ist, dann erst hat die Schöpfung der Welt sich gelohnt. Wenn nicht, dann würde nach den 974 Welten auch diese Welt der 26 zusammenstürzen, aufgehoben werden. Gottes Lebensodem, die Neshama, würde zurückgezogen werden und die Welt wäre ein sinnloser Haufen Chaos. Dazu also die Berührung, dazu diese Illusion der 400. Maya, unwirklich, ein alles umherhüllender Schleier, könnte man sagen, ist diese Welt. Nicht rechnen, nicht denken. Im Hebräischen gilt für beide das gleiche Wort. Nicht planen, nicht sich aus dem sich aus der Wahrnehmung ergebenden Kausalen zuwenden, sondern bei sich die Sehnsucht erkennen und ihr die Chance gönnen. Im Wasser eingetaucht ist der Mensch. Wer zieht ihn aus dem Wasser heraus, in die wahre, in die wirkliche Welt? Der Fischer. Das hebräische Wort Tzadik, oft übersetzt mit Gerechter, kommt vom Wort Tzade, die Fischangel. Der Tzadik, bekannt aus den chassidischen Geschichten, ist dieser und ist dasjenige im Menschen, welcher und welches den Menschen aus dem Gefangensein im Wasser in der Zeit herausholt. Im jüdischen Brauch gibt es die Mikwa, eine Art Tauchbad, welches zur Reinigung des Menschen da ist. Reinigung von der Unreinheit, welche im Prinzip durch die Begegnung mit dem Tod entsteht. Man erlebt unbewusst durch das Primat des Tuns das Eintauchen in die Zeit und das Hinauskommen aus der Zeit. Die christliche Taufe ist wohl das gleiche, eben nicht bewusst eingeplante Erlebnis. Deshalb die Kindstaufe. Dort, wo der Mensch glauben, lieben und hoffen kann wie ein Kind, dort, wo er nicht weiß, wo er nicht gescheit ist, dort kann er dies erleben. Lange kann er das Untertauchen nicht aushalten. Er würde ersticken. Das Untertauchen in der Zeit des Lebens, im Erfahren des Stromes, des kausal Aussehenden, ist eben dieser kurze Moment der Berührung. Vorher und nachher ist das Rad außerhalb dieser Berührung. Aber die Berührung selbst ist entscheidend wichtig. So erlebt man die Zeit der 400, die Zeit des Gefangenseins. Und so endet die Reihe der 22 Zeichen der Konsonanten. Die Konsonanten sind das Körperliche, es sind die Zeichen, welche sich hier zeigen. Sie sind wie das Rad im Spektrum, welches sichtbar ist, welches sich zeigt. Nach dem Zeichen Taf, nach der 400, kann sich nichts mehr hier als Erscheinendes zeigen. In der alten hebräischen Hieroglyphe ist diese Taf ein schräg liegendes Kreuz. Taf selber bedeutet Zeichen. Es ist das Zeichen des Endes. Der Zeitstrom wird von einer anderen Dimension gekreuzt. Beide scheinen sie die Erde zu berühren. Bis dieses Mahlzeichen aufgerichtet wird und, wie es im Christlichen hervortritt, das Ende auf Erden kommt und eine neue Welt sich ankündigt. Der Weg auf Erden ist abgeschlossen, das Grab ist leer, nicht dort geht der Weg weiter. Nach der 400 kommt die 500. Und die 500 ist die Zahl, welche das Paradoxon zur Einheit verbindet. Es ist die Zahl, welche von der Distanz zwischen Himmel und Erde jetzt erzählt. Die 500 ist auch das Maß vom Berg des Tempels, von Gottes Wohnen in der Welt. Bis und mit der 400 kann man hier noch im Sinne des Konkreten zählen und also erzählen. Darüber hinaus versagt die konkrete Darstellung. Es ist wohl ein großer Schock. Es ist ein totaler Durchbruch. Maßstäbe, welche immer gegolten haben, Maßstäbe, welche ein Gefühl der Unendlichkeit vermittelten, hören einfach auf zu funktionieren. Und es bleibt einfach ein Nichts übrig, eine Art vollkommenes Nichts. Man kann schon weiter erzählen, aber es gibt dort kein Zeichen, nichts Konkretes. Es hat nicht mehr Hand und Fuß. Die Welt, das Land, wird mit den Maßen 400 zu 400 im Raume und in der Zeit angegeben. Dass der Ort von Gottes Wohnen in dieser Welt mit 500 zu 500 angegeben wird, wirft schon alle Werte um. Im Haus Gottes funktionieren die Naturgesetze schon nicht mehr. Und der Dienst in dieser Wohnung Gottes wird nicht nach Überlegungen menschlicher Einsicht geordnet. Dort vollzieht sich alles nach dem gezogenen Los, also für unsere Auffassung nach dem Zufall. Wo bleibt da unser Gerechtigkeitssinn von Leistung und Belohnung? Das Land Gottes nach der Inbesitznahme durch Josua wird durch das Los verteilt. Andere Gesetze oder vielmehr das Aufgeben der gewohnten Gesetze. Ein merkwürdiges Jenseits, ein merkwürdiges Zuhause. Das war jetzt die vierte Episode. Bis zur nächsten. Danke fürs Zuhören und bleibe behütet.